Liebe ist alles, was wir sind eigentlich. Unsere menschliche Erfahrung auf der Erde ist eben eine Schule des Liebens. Sexualität ist eine Art und Weise, wie Menschen miteinander sich verbinden.
Herzlich willkommen bei Sex in Berlin. Ich bin Nike, eure liebevolle Host, und heute spreche ich mit Emilia Roark. Sie ist feministische Autorin, Aktivistin und Gründerin des Instituts für Geschlechtergerechtigkeit. Ihr aktuelles Buch heißt Lieben. Ich weiß noch, wie ich in einem dieser endlos scheinenden Winternachmittage mit meinen damals noch sehr kleinen Töchtern am Fenster unserer Wohnung saß. Ich hatte das Buch von Emilia Roark, Das Ende der Ehe, vor mir und konnte nicht aufhören zu lesen. Auch in den folgenden Jahren haben mir Emilia Roarks Publikationen immer wieder besondere Perspektiven gegeben. Gerade mit ihrem radikalen und dennoch so liebevollen Schreiben passt ihre Meinung, ihre Ideen so gut zu unserer Arbeit bei Sex in Berlin. Deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass ich heute wieder mit ihr sprechen darf. Allerdings muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Unser Gespräch hat viele harte und auch traurige Aspekte. Es geht darum um sexualisierte Gewalt, Missbrauch und Tod. Wenn du gerade keine Kraft für solche Themen hast oder sie dich psychisch herausfordern, höre lieber eine andere Folge von uns. Diese ist zugegebenermaßen eher eine der schwereren. Obwohl eben auch das so wichtig ist. Beim Thema Sex und Liebe müssen wir auch über Gewalt sprechen. Aber hör selbst.
Liebe Emilia, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute miteinander sprechen und dein gar nicht so dickes Buch, ein zarter Band mit sehr schönem buntem Einband, liegt hier neben mir und hat den klaren Titel Liebe. Ich habe kurz vorher das Buch Altern gelesen, danach Liebe, und ehrlicherweise hatte ich ganz viel Hoffnung, dass es so um wilde Abenteuer auch geht. Geht es auch ein bisschen, aber es ist auch ein hartes Buch und zum Teil sehr, sehr trauriges Buch, aber es ist vor allen Dingen ein Buch mit radikaler Offenheit, und das hat mich von den ersten Seiten an entwaffnet, von dem, was du zeigst von dir, wie du erzählst von dir und wie du den ganzen Begriff Liebe nochmal vom Kopf auf die Füße oder andersrum nochmal ganz neu angehst. Emilia, was würdest du sagen, ist Liebe?
Liebe ist alles, was wir sind eigentlich. Also wir sind von Liebe gemacht. Wir strahlen Liebe aus. Liebe ist der Grund, warum wir heute alle leben. Und deshalb Liebe ist unsere Essenz. Und das verlieren wir manchmal aus den Augen. Wir verlieren manchmal den Zugang dazu. Unsere Sozialisation und unser System, das vor allem einen anderen Fokus legt auf was wichtig ist, nämlich eher so Kapital, Lohnarbeit, Status, materielle Sachen, führt dazu, dass wir den Zugang verlieren. Aber wenn wir geboren werden, das sind wir. Also wenn man zum Beispiel ein Baby anschaut und beobachtet, dann ist es sehr klar, dieses kleine Wesen strahlt nach Liebe aus. Und es ist das Gleiche, glaube ich, wenn man Tiere beobachtet und anguckt oder Pflanzen. Also mir geht's so, wenigstens, würde ich sagen.
Man sieht bei dir im Hintergrund auch Pflanzen. Sieht richtig schön nach Dschungel aus. Und du hast dich ja auch quasi aus dem kühlen Berlin auch aufgemacht, ein bisschen bist gereist und hast ja sowieso auch Wurzeln auch in anderen Ländern. Du bist in Frankreich groß geworden und hast ja quasi, sagen wir mal, über Länder hinweg, aber auch sonst so viel Zugang zu unterschiedlichen Gruppen. Und das Ganze, manchmal sagt man ja auch intersektionaler Feminismus. Das heißt, wo man probiert, so viele Gruppen wie möglich auch mit einzubeziehen. Was würdest du sagen, wie wichtig ist Sexualität, wenn man Gesellschaft verändern will?
Also Sexualität ist unerlässlich, es ist sehr wichtig. Unsere Sexualität ist geprägt eben von den Systemen, in denen wir aufwachsen. Und unsere Sexualität ist der Grund, warum wir also als Spezies auch uns eben vermehren und existieren, aber nicht nur. Und die Tatsache, dass die Sexualität in unserer Gesellschaft darauf reduziert wird, nämlich auf die Reproduktion, ist sehr problematisch, weil Sexualität ist viel mehr als das. Also Sexualität ist eine Art und Weise, wie Menschen miteinander sich verbinden. Es hat vor allem und vorrangig eben mit Vergnügen zu tun und nicht mit Reproduktion. Und die Tatsache, dass unsere Leben auch so organisiert werden, nur anhand eben dieser Funktion, nämlich das heterosexuelle Paar zum Beispiel, und die Tatsache, dass diese Paarung eben als naturgegeben und natürlich oder die einzige natürliche Paarung auch gesehen und behandelt wird, hat eben mit dieser Verkoppelung von Sexualität und Reproduktion In der Tierwelt ist es nämlich auch so, dass Tieren sich nicht nur Sex haben oder so sexuelle Handlungen nur zum Zwecke der Reproduktion. Also es gibt auch eben zum Beispiel gleichgeschlechtlichen Sex in der Natur. Es gibt auch Praktiken, die nicht penetrativ sind. Also das wurde auch mehrfach beobachtet. Aber nur die Tatsache, dass wir in Tierdokus immer nur diese heterosexuelle Paarung zur Zwecke der Reproduktion, reflektiert auch ein Bias sozusagen von Menschen, die das beobachtet haben. Und unsere Sexualität ist eben tatsächlich, wie gesagt, sehr geprägt von Machtdynamiken, von Machtungleichheiten, von Hierarchien und sollte auch, ja, analysiert werden auch, also analysiert werden, um eben besser zu verstehen, inwiefern wir uns nicht frei entfalten und in unserer Sexualität, sondern inwiefern wir eben so Skripte folgen, Normen folgen, die vielleicht für uns nicht so gut sind oder die unsere Entfaltung, unser Glück auch hemmt.
In deinem Buch erzählst du auch von Ayahuasca und erzählst davon, wie du eben auch in die Natur gehst. Welche Bedeutung hat das Ganze denn für deine Entwicklung oder auch was kann das für einen Zugang geben, dass wir uns vielleicht alle entwickeln können?
Also die Natur hat eine sehr zentrale Rolle in meinem Leben und ich würde sagen, ich bin in einem Prozess des Verlernen, also ich will das Unlearn sozusagen, so wie ich mich als separat von der Natur betrachte und die Natur als separate Entität und Tieren als komplett verschieden und nicht verbunden und anderen Spezies, als würden sie eine andere Welt gehören. Und deshalb, also dieses Prozess ist auch heilsam, weil Zeit in der Natur zu verbringen erlaubt mir, mich eben als Teil dieses Ganzes zu sehen und das auch zu spüren. Also das ist eine sehr, für mich so sehr tiefe somatische Erfahrung. Und du hast jetzt Ayahuasca benannt. Ayahuasca ist eine Pflanze, die von indigenen Völkern in vielen Ländern und in vielen Ländern von Latein, Südamerika eben auch benutzt wird zu heilenden Zwecken und auch zu spirituellen Zwecken. Ich schreibe einen Artikel, also einen Artikel über Ayahuasca werde ich jetzt in meinem Substack, so in meinem Newsletter veröffentlichen. Übernächste Woche, glaube ich. Und das wäre eine gute Möglichkeit, um so mehr in Details da reinzugucken. Im Grunde, ja, Ayahuasca ist Teil meines Wegs, ich würde sagen. Also seit 2,5 Jahren arbeite ich mit Ayahuasca und das war für mich sehr hilfreich auf meinem Weg, weil die gängigen westlichen therapeutischen Wege haben mit mir nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, das war auch für mich wichtig, andere Möglichkeiten zu haben, Alternativen zu haben, die auch holistisch auf die mentale Gesundheit schauen. Und holistisch auf Healing gucken, nämlich nicht nur als individuelle Erfahrung, sondern als eine kollektive Erfahrung, nicht nur auf verankert in der menschlichen individuellen Psyche, sondern als also Verbindung zu anderen Realms sozusagen, Bereichen, Dimensionen, wie auch immer das man benennen möchte. Ich sehe auch für mich meine Heilung als eine psychospirituelle Erfahrung und nicht nur als etwas rein Psychologisches. Und in diesem Sinne hat es mir sehr geholfen. Und hilf mir weiterhin. Also das ist jetzt ein Weg, ich werde jetzt das nicht abschließen, es gibt jetzt kein Ende dazu.
Ich habe es auch schon ausprobiert und da ging es vor allen Dingen viel so um Vorfahren. Da haben wir viel so geguckt, wen gab es schon früher. Und das fand ich was Interessantes, dass man ja oft so die eigenen Probleme im jetzigen Leben so verankert, aber dass ja oft Sachen schon auch Generationen vorher, ich meine, in Deutschland liegen ja genug Leichen unterm Pflaster, dass ja schon auch viele vor uns waren und ja auch manchmal Sachen weitergeben. Mhm. Bei dir gab es ja auch eine sexuelle Traumatisierung, die auch sofort erwähnt wird in dem Buch und die ja viele auch in verschiedenen Formen auch erleben. Vielleicht magst du einmal kurz als Teil dessen, wie du von Sexualität erzählst, nochmal kurz für die, die das Buch noch nicht gelesen haben, wiedergeben.
Ja, also ich rede von dem sexuellen Missbrauch meiner Kindheit. Also ich wurde sexuell missbraucht von einem Familienmitglied, also einem nahen Familienmitglied väterlicherseits. Also im Buch steht ab dem Alter von 6, also im Grunde war das ab dem Alter von 3 und bis in der Pubertät regelmäßig. Und diesen sexuellen Missbrauch, ich schaue auch drauf, nicht als eine individuelle Erfahrung, die mir geschehen ist und die nur mich betrifft, sondern wir haben es mit einem System zu tun, einem patriarchalen System, das solcher Missbrauch erlaubt und in einer Hülle des Schweigens auch behält. Ne? Das heißt, über sexuellen Missbrauch darf man nicht sprechen, weil es eben zum Bereich der Intimität gehört. Und für mich ist es gar nein, das gehört nicht meiner Intimität. Intimität. Also klar hat es Auswirkungen auf meine Intimität, aber das ist kein intimes Thema für mich. Also ich möchte dieses Thema breit in der Öffentlichkeit tragen. Ich glaube, viele Überlebenden und Opfer von sexueller Gewalt in der Familie als Kinder, wir müssten leben mit diesem Schweigen, mit diesen Geheimnissen und auch immer wieder mit den Schuldgefühlen, die damit einhergehen, weil damit es ein Geheimnis bleibt, dann müssen auch die Täter eben mit unserem Schuld arbeiten und das auch instrumentalisieren. Und das war wenigstens mein Fall. Also ich will das jetzt nicht auch pauschal etablieren, aber das ist auch weit bekannt. Es gibt so viele Studien, die da auch zeigen, dass wir, die Opfer, werden für unser Missbrauch verantwortlich gemacht. Und deshalb als Erwachsene offen darüber zu sprechen, trägt eben zu einer Heilung bei, aber nicht nur individuell, sondern auch kollektiv für alle Kinder, die heute auch noch missbraucht werden. Es sind sehr, sehr, sehr viele. Das sind jetzt keine anekdotischen Geschichten. Und auch für Erwachsenen, die das vielleicht nicht ans Licht gebracht haben und das nicht offen angesprochen haben, weil das heißt auch oft eben, dass also eine Zerstörung von Familiensystemen, in denen dieses Missbrauch passiert. Also in meiner Situation war das der Fall, dass ab dem Moment, wo ich offen darüber gesprochen habe, wo ich meinen Vergewaltiger konfrontiert habe, meine Familie darüber informiert habe, dass meine Familienstruktur, ja, zerstört wurde. Dass meine beide Schwestern zum Beispiel nicht mehr mit mir sprechen, obwohl sie mir glauben, aber trotzdem hatten sie nicht die Kraft, in einem Konflikt zu meinem Vater zu kommen. Mein Vater redet auch nicht mehr mit mir. Also das sind Situationen, die wirklich sehr schwierig sind. Und deshalb viele, viele Überlebenden trauen sich nicht, darüber zu sprechen, was sie sehr verständlich. Aber ich wollte das machen, zum einen, weil es gibt keine andere Möglichkeit für mich. Also Schweigen tut mehr weh, als zu sprechen. Zum anderen, weil ich sehe das als meine Verantwortung, als Betroffene offen und ehrlich darüber zu sprechen und mich nicht zu schämen dafür. Weil das Erste, was kommt, ist, oh Gott, ich werde darüber schreiben. Wie werde ich dann gesehen? Welche Schlüsse werden auch gezogen über meine Persönlichkeit, über meine Arbeit, über meine politischen Positionen? Aber das ist nicht mein Problem. Also das hat mit mir wenig zu tun.
Ja, wir haben ja letztes Jahr den beeindruckenden Satz gelernt, die Scham muss die Seite wechseln. Und das ist ja einfach auch das, was so verrückt, wie sehr das noch so umgekehrt war, wie sehr Opfer sich nicht getraut haben, weil dann irgendwas an ihnen hängen bleibt, obwohl es ja einfach umgekehrt ist. Und dazu kommt ja auch, dass Sex einfach, wenn er gewaltvoll ausgelebt wird, auch nie Sex ist und auch nicht Sexualität ist, sondern es ist einfach Gewalt und Übergriff.
Es ist Gewalt und es ist Herrschaft. Es ist wirklich so Domination, sorry fürs Unterbrechen. Aber weil tatsächlich, das ist keine Sexualität, das ist keine Liebe, das ist wirklich eine Machtausübung. Hm.
Und das wird eben überall auch noch akzeptiert in so vielen Strukturen, vom Sportverein eben bis vor allen Dingen in der Familie oder im nahen Umfeld. Was würdest du sagen, in welche Rolle spielt Selbstliebe heute für dich?
Es ist ein konstantes Lernen. Also ich kann nie sagen, ja, jetzt liebe ich mich und ich habe Selbstliebe verstanden. Das sind so Schichten, die abgezogen werden und die mich zu meinem Kern selbst bringen. Und dadurch, also wenn ich lerne, andere zu lieben, dann bringt es mir auch näher zu mir. Also lieben ist nicht, okay, ich kann andere lieben, aber mich selbst nicht, oder ich kann mich selbst lieben, aber andere nicht. Also das ist wirklich so das Lernen des Liebens. Und unsere menschliche Erfahrung auf der Erde ist eben eine Schule des Liebens, wo wir lernen, wie Liebe geht. Oder wir lernen erneut, wie Liebe geht, weil wir wissen das als Kinder. Wir wissen das als Babys, aber wir verlernen das. Unsere Sozialisation bringt uns dazu, das zu verlernen oder das als unsicher zu finden oder Liebe zu quantifizieren oder als Kommodität zu behandeln etc. Und genau, deshalb, also Selbstliebe lerne ich immer wieder und manchmal mache ich so 2 Schritte nach hinten, 1 Schritt nach vorne und wieder dann 3 Schritte nach vorne und dann wieder 2 Schritte nach hinten. Also das ist kein linearer Prozess. Es ist manchmal sehr schmerzhaft auch zu sehen, was mir abhanden gekommen ist durch den Missbrauch meiner Kindheit zum Beispiel und wie ich viele Erfahrungen verpasst habe oder versäumt habe dadurch, dass ich das Lieben mir so schwer gefallen ist.
Aber vielleicht fühlt sich das für dich nicht so an, aber dadurch, dass du das erlebt hast und darüber schreibst und es öffentlich machst, hilfst du natürlich ganz vielen anderen. Also das ist für dich wahrscheinlich super schwer, aber ich kann nur sagen, nachdem ich das Buch gelesen habe, ich habe es auch weitergegeben, hat das so viel bei so vielen ausgelöst. Und ich hoffe auch, dass es bei Tätern was auslöst, einfach umso mehr auch darüber gesprochen wird, umso anders auch mit diesem sogenannten Tabu umgegangen wird, Täter auch zu schützen in vielfältigsten Lebensbereichen.
Dankeschön.
Von daher ist dein Heilungsweg einer, der für ganz, ganz viele, denke ich, was bringt.
Das freut mich sehr. Es ist tatsächlich sehr tröstlich und das ist so dieses Wissen eben, dass wir verbunden sind. Und meine Geschichte ist nicht nur meine Geschichte, das ist eine Geschichte, die in vielen Menschen resoniert. Also ja, es ist tröstlich zu wissen, dass wir nicht alleine sind.
Wo spürst du Verbundenheit? Du hast gesagt, wir haben über Selbstliebe einmal kurz gesprochen. Was ist so Verbundenheit für dich? Das kommt auch immer wieder. Was würdest du sagen, wie kann man das gut merken? Mit wem fällt es dir leicht? Und wie geht man damit um, wenn man sich unverbunden und nicht zugehörig fühlt?
Also Verbundenheit spüre ich auch nicht nur mit Menschen. Also ich spüre Verbundenheit sehr viel mit Tieren, mit, wie gesagt, mit Pflanzen, mit Bäumen, mit Spirits. Also das ist jetzt, es öffnet noch ein Fass, was in Deutschland auch immer wieder sehr, sehr schwierig ist, eben den Zugang zu nicht materiellen Sphären. Aber ich kann jetzt nicht so tun, als wäre es nicht Teil meines Lebens. Und zum Beispiel, wenn ich den Mond angucke und die Einflüsse eben vom Universum auf mein Wesen, da sind die Momente, wo ich merke, oh, ich bin nicht alleine. Also meine Entscheidungen sind nicht nur meine Entscheidungen. Ich kann mich auch ein bisschen fallen lassen, sozusagen in meiner Existenz und wissen, dass ich gehalten werde. Ich spüre natürlich auch Verbundenheit mit vielen Menschen. Also für mich sind Freundschaften rettend, die Verbindung zu meinem Sohn. Also ja, ich liebe Menschen so sehr und bin sehr, sehr froh, einfach ganz liebevolle, tolle Menschen in meinem Leben zu haben und dass es immer wächst. Also meine Freundschaften wachsen, aber es kommen auch immer neue dazu. Sie wachsen auch an sich, unsere Beziehungen. Das ist für mich Verbindung. Das kann sich auch kultivieren durch Bücher zum Beispiel. Ich lese eine Geschichte und fühle mich da gesehen. Da fühle ich mich auch verbunden. Oder ich war zum Beispiel jetzt so 5 Wochen unterwegs und komplett alleine oder die meiste Zeit alleine, aber ich habe mich trotzdem sehr verbunden gefühlt, obwohl ich niemanden mit mir täglich hatte, mit dem oder mit der ich eben meine Gedanken oder meine Gefühle teilen konnte.
Du formulierst es auch sehr schön, dass du einen Zugang zur Spiritualität durch deine Mutter hast und einen Zugang zur Natur durch deinen Vater. Und auch wenn das Verhältnis mit deinem Vater hast du gar keinen Kontakt.
Ja.
Das, obwohl es natürlich ein super schwieriges Verhältnis ist, gibt es ganz viel Wertschätzung auch in deiner Erzählung für deine Familie und eben auch für diese Elemente, sowas wie Natur oder Spiritualität. Also, dass du total auch wahrnehmen kannst und siehst, was da auch gegeben wurde, weil ja die Sachen auch nicht schwarz-weiß sind. Also, selbst wenn jemand sich wirklich verantwortungslos oder nicht in Ordnung verhält, gibt es ja auch gute Anteile. Das merkt man ja auch immer wieder, wenn man so verrückte Biografien wie von Martha Goebbels oder so sich anguckt, dass man dann denkt, okay, was für eine wahnsinnige Person. Und dann hat sie dann eben trotzdem, gibt es dann selbst bei schlimmen Täterinnen noch auch andere Aspekte. Wie ist es denn mit Spiritualität? Gerade Berlin ist jetzt nicht direkt so total bekannt dafür. Wie kannst du das so in deinen Alltag integrieren? Also gibt es irgendwas, was man hier so quasi eher bei sich zu Hause und jetzt nicht in Mexiko erleben kann?
Ja, klar. Also wie gesagt, das ist auch Teil meiner Erziehung. Also die karibische, kreolische Kultur hat mich sehr geprägt und Spiritualität ist wirklich Teil des Alltags. Ich weiß nicht, es ist so allgegenwärtig für mich, dass ich finde, das sehr schwierig, das in Worte zu fassen. Musik spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also Musik hilft mir enorm, mich eben zu verbinden, so spirituell zu verbinden. Und auch so Bewegung, also ja, Dehnungen oder so Yoga, wenn man will, oder so Atmen. Also ich mache viel Breathwork. Es ist neu, aber ich biete auch so Breathwork Collective Sessions an und werde das vielleicht auch mal in Person machen in Berlin. Das sind Wege, wie wir uns verankern können. Und Essen, ja, so in dem, alles, was ich mache, auch so Dankbarkeit zu spüren und wirklich glauben. Also, und das wurde jetzt für mich getestet neulich, dass ich mich gefragt habe, also hat es alles einen Sinn? Und das war das erste Mal, dass ich das in Frage gestellt habe. Und auch in schwierigen Phasen meines Lebens wurde generell mein Glauben verstärkt. Also zum Beispiel am krassesten, als mein zweites Kind gestorben ist, hatte ich am meisten Glauben. es fühlte sich unzerbrechlich an. Und manchmal zweifle ich daran, hat es alles einen Sinn? Welchen Sinn hat mein Leben? Und kann ich darauf vertrauen, dass die Sachen, die ich erlebe, einen Zweck haben oder dass es trotzdem was Gutes gibt in dieser Erfahrung? Und ja, für mich Spiritualität im Täglichen heißt auch, sich mit diesem Glauben zu verbinden und auch mit der Intuition und mit dem Wissen, mit meinem inneren Wissen. Das ist manchmal sehr schwierig und es wird oft eben zu Overthinking, so das Gegenteil davon. Ja, es ist auch nochmal so eine Learning Curve. Ne? Das ist nicht etwas, das ich einfach weiß und kann. Und manchmal steht meine Spiritualität in der Krise auch, aber sie ist immer da, ja.
Auch das, den Verlust von einem Kind, das ist ja auch eine Urangst, die man hat, und davon zu hören und zu lesen und eben auch dieses, dass du überlebst und dass du so gut weitermachst. Das ist halt so ein krasses Vorbild, weil das eben auch ganz viel mit Rollen zu tun hat, dass man das Gefühl hat, dann darf jemand nur Trauer sein und gleichzeitig die Arbeit, die du leistest, eben in allen Bereichen auch weiterzuführen, ist auf jeden Fall ein großes, also ein totales Vorbild.
Dankeschön.
Ich rede ja in dem Podcast ganz oft über Sexpositivität. Das heißt, für mich ist es auch letztlich eine Schule der Liebe. Das heißt, ich erlebe jedes Mal kleine Teile von mir neu und vom Gegenüber neu. Und bei mir geht es immer auch darum, dass ich merke, durch Workshops, durch schöne Orte, durch verschiedene Angebote, kann ich immer merken, wo liegen meine Grenzen, wie kann ich jemandem begegnen, was kann ich so erleben quasi mit anderen. Gibt es etwas, wir haben jetzt über auch sehr schwere Themen gesprochen. Gibt es etwas, wo du Sexualität sehr positiv siehst?
Ja, klar, ich sehe das ist, also Sexualität als positiv in meinem Leben. Also das ist ein schöner Aspekt meinem Leben. Also ich mag diesen Aspekt meines Lebens. Ich suche auch diesen Aspekt meines Lebens. Und gleichzeitig war das auch die Quelle von großen Traumata, also nicht nur in meiner Kindheit, sondern ich habe auch eine Gruppenvergewaltigung erlebt mit 18 und sie hat mich auch geprägt und ja, die Kindheitstraumata noch verschärft und deshalb ist es beladen. Also es ist ein sehr beladenes Thema, aber ich hatte auch teilweise traumatische Amnesie und deshalb sind viele Teile von diesen traumatischen Erlebnissen verschwunden aus meiner Gedächtnis für ganz lange und nur so teilweise auch wieder gekommen und ich konnte deshalb mich entwickeln, ohne dass es zu belastet war sozusagen. Und ja, Sexpositivität finde ich als Bewegung interessant. Also ich sehe eine Ambivalenz auch daran. Also weil über Sexpositivität zu sprechen, ohne das Ende des Patriarchats oder die patriarchalen Züge in der Sexualität wirklich kritisch zu hinterfragen und zu sehen, kann sehr problematisch sein, weil dann ist es eine, es wird auch zu einer sozusagen zu einer neuen Norm und eine gute Sexualität ist nur eine sehr befreite Sexualität, so ohne Hemmung, ohne Filter und ne, so Sex mit Liebe zu verbinden, wird dann plötzlich schlecht und obsolet angesehen oder halt unfeministisch und das ist für mich problematisch, weil ziemlich lange habe ich das tatsächlich gedacht und ich merke, dass für meine Heilung zum Beispiel Sex von Emotionen und Gefühlen zu trennen, ist nicht gut und ich musste das lernen, also und ich musste wirklich verstehen, nein, für mich Sex is sacred. Und ich sage nicht, dass es für alle so sein soll, aber für mich und mein Heilungsweg. Und ich will nicht so befreite Sexualität, weil befreit heißt nicht unbedingt, also befreit kann sehr viel sein. Also für mich befreit ist eben Sexualität mit Gefühlen, mit Liebe. Und nicht, keine Ahnung.
Im KitKat, im Käfig.
Nein, genau. Obwohl das sehr attraktiv ist. Ne? Also das ist sehr attraktiv. Ich habe das auch natürlich gemacht, aber das entspricht nicht meinem Heilungsweg. Das entspricht nicht so eine befreite Sexualität für mich. Es war eher retraumatisierend in einer Art und Weise, die ich nicht sofort gesehen habe. Und deshalb das als Standard zu setzen, finde ich sehr problematisch und super gewaltvoll. Sagen wir so, die KitKat-Sexualität sollte kein Standard sein. Es kann für manche Leute funktionieren. Es kann für manche Leute mit sexuellen Traumata funktionieren, aber nicht für alle. Also das heißt, die Stigmatisierung von bestimmten Sexualitäten finde ich sehr problematisch. Für mich eine sexuelle Revolution heißt eben eine Freiheit. Eben die Freiheit, nicht so viel Sex zu haben, mit so vielen Menschen zu haben, wie man will, sondern die Sexualität zu haben, die gut ist für einen Mensch. Und ich habe so viel in allen Büchern eben über die Dekriminalisierung von Sexarbeit und wirklich so, ich bin wirklich 100% auf der Seite von Sexarbeiterinnen. Und gleichzeitig, es muss auch diese Gleichzeitigkeit geben, und nicht eben einen einzigen Weg, so, wie soll ich sagen, ich habe jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber das als der neue Standard oder die richtige Art und Weise, Sexualität auszuleben, sondern eine richtige Freiheit ist eben, sich auch vom Druck, vom patriarchalen Druck zu befreien, auf der einen oder auf der anderen Seite. Jetzt sollte es nicht stigmatisiert sein, zum Beispiel nicht poly leben zu wollen. Also monogame Beziehungen sollten auch nicht jetzt als obsolet und problematisch und patriarchal gesehen werden. Das können sie sein, aber Polybeziehungen genauso. Es gibt so viele Polybeziehungen, die super patriarchal und sehr problematisch sind und super geprägt sind von Unterdrückung.
Das kann ich total unterstreichen. Für mich ist Sexpositivität eben auch nicht eine hohe Anzahl von Sex zum Beispiel, sondern es geht eher darum, dass man Sachen ausprobieren darf und sich zeigen darf und mit anderen etwas versucht in dem Rahmen, der für beide passt oder für wie auch immer, genau, wie viele es sind.
Ja, ich meinte nicht so, wie du das jetzt, sondern eher so, wie das gesehen wird und wie das auch manchmal falsch interpretiert wird.
Nein, und es ist auch ganz wichtig, dass man da nochmal in Ruhe drüber spricht und eben zum Beispiel auch gerade jetzt junge Leute nicht einfach nur in eine Disco schmeißt und noch ein paar Drogen hinterher und dann geht's los, sondern dass da eben, dass dieser Kosmos ganz, ganz viel bietet, aber eben natürlich, weil es was ganz Intimes ist, was ganz Nahes, eben auch was ist, wo man eben auch gut auf sich achten sollte in allen Bereichen. Du erwähnst zum Beispiel Bell Hooks auch oft in deinem Buch. Gibt es einen schönen Satz, was du so gelernt hast bei der Arbeit zum Thema Lieben? Also gibt es Zitate, andere Bücher, die du empfiehlst?
Ja, also den letzten Zitat, also ist... Ach ja, also ich würde sagen, also ich würde das einfach so stehen lassen. Es gibt so viele Zitate im Buch und deshalb, ich würde sagen, lest das Buch, es ist alles drin und alle Zitate, die drin sind, finde ich sehr inspirierend und in einer Art, in wie haben sie mich auch verändert, ja.
Ja, das ging mir auch so beim Lesen. Ich habe die ganze Zeit mitgeschrieben, waren so schöne Sachen. Natürlich auch Zitate von dir, aber war echt richtig, richtig viel drin.
Dankeschön.
Emilia, ich habe schon ganz viel gefragt. Was sind denn so die nächsten Themen? Was würdest du sagen? Gibt es vielleicht mal was zu Spiritualität?
Also die nächsten Themen oder so, was ich schreibe?
Mhm.
Jetzt schreibe ich an einem Buch, das heißt Lieber Tidian oder So rettest du die Welt. Und das ist ein sehr, sehr schmales Buch, noch schmaler als Lieben. Und das ist ein Brief an meinen Sohn und das geht um radikale Fürsorge, so als großes Thema. Es ist ein anderer Ton, ein anderer Schreibstil als Lieben und als die anderen zwei Bücher. Es ist wirklich okay eine Ethik der Fürsorge und ich unterbreite das so über so ja knappe 100 Seiten und es geht darum zu sehen, wie können wir die Welt retten. Und wir brauchen keine Helden, es sind jetzt keine klassischen Heldentaten, sondern wir müssen Fürsorge, Care, Liebe eben auf einen anderen Schwellenwert geben in unserer Gesellschaft und das selbst auch verkörpern.
Herzlichen Dank. Das war richtig schön. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
Ich sage wieder Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked, abonniert und teilt gerne diese Folge. Ansonsten folgt uns bei Instagram und um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen, auch zu wissen, wo man zum Beispiel unser Buch Sex in Berlin, Guide to Love oder das wunderschöne Quartett kaufen kann, kommt auf unsere Website sin.berlin. Es wird sich lohnen. Herzliche Grüße, eure Nike. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Einhorn. Host Nike Wessel, Redaktion Amelie Kante und Ella de Vries, Postproduktion und Sounddesign Ella de Vries und Nele Chiemer.